Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge an einem neuen Mittwoch hier in eurem Lieblingspodcast aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und Johannes ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Johannes,
grüß dich. Ja, hallo Martin. Wir haben eine ganze Reihe an Doppelfolgen im Moment.
Ja.
Dann leben wir die traute Zweisamkeit
ja.
mit immer neuen Themen. Und es ist wirklich auch erstaunlich, eigentlich, wie viele Themen es dann doch immer wieder gibt.
Ja.
Wo man sich denkt, wir haben doch eigentlich schon über alles geredet.
Ja.
Aber nein, es gibt immer wieder was. Und heute haben wir uns was aus dem Bereich der hochumstrittenen E-Fuels mitgenommen.
Ja, genau. Ja, genau. Ja, so war auch auf meiner Seite so ein bisschen die Befürchtung, jetzt gerade, wo Wasserstoff nicht so quasi jetzt unmittelbar im Fokus steht, die Halbphase vorbei ist, dass auch die Zahl der Nachrichten, News und Studien so ein bisschen vielleicht nachlässt und wir Probleme haben, hier für den Podcast interessante Themen zu finden. Aber nein, ist überhaupt nicht der Fall. Und so wie du es gesagt hast, heute soll es mal so ein bisschen um das Thema E-Fuels gehen. Wir haben uns eine Untersuchung angeschaut, eine Studie angeschaut von der sogenannten E-Fuel Alliance, also einem Zusammenschluss verschiedener Player, die sich mit dem Thema eben halt E-Fuels beschäftigen. Vielleicht vorab nochmal so kurz die Definition, ja, was sind eigentlich E-Fuels? Ja, sind also, so wird es halt landläufig oder in der Regel eigentlich definiert, flüssige Kraftstoffe, die aber nicht auf Basis von fossilen Rohstoffen gewonnen worden sind, also nicht auf der Basis von Erdöl oder Erdgas, sondern aus irgendwelchen erneuerbaren Quellen stammen, wo also zum Beispiel aus Photovoltaikstrom, aus Windstrom über chemische Prozesse aus irgendwelchen Rohstoffen, aus Feedstocks dann eben diese E-Fuels chemisch erzeugt werden und dann in Fahrzeuge, eben zum Beispiel auch in Flugzeuge, vertankt werden, sodass man im Endeffekt zwar in diesen Fahrzeugen eine Verbrennung hat von diesen Kraftstoffen und dadurch natürlich auch eine Freisetzung von CO2 möglicherweise hat, aber man hat eben halt zumindest kein zusätzliches CO2 freigesetzt, weil man ja nicht fossile Rohstoffe aus dem Boden geholt hat, sondern sich aus der Umgebung was genommen hat, was schon da ist und dann eben unter Energieeinsatz diese E-Fuels erzeugt hat. Ja, eine etwas längliche Definition vielleicht, Johannes, aber ich hoffe, ich habe es so halbwegs auf die Reihe gekriegt.
Ja, genau. Also im Prinzip geht es wirklich darum, Benzin und Diesel und auch Kerosin CO2-frei zu haben. Und das ist natürlich, oder erhitzt die Gemüter immer wieder. Ich habe einen Bekannten, der sagt, also wenn das Wort E-Fuel fällt, dann verlässt er den Raum. Damit will er sich gar nicht erst auseinandersetzen mit dieser Hirnrissigkeit. Man muss natürlich sagen, es gibt sinnvolle oder Argumente, warum E-Fuels doch ihren Platz haben werden. Und da haben wir eben diese Studie bekommen, ist natürlich jetzt von der E-Fuel Association oder Alliance, E-Fuel
Alliance.
Alliance geschrieben. Genau, also ist natürlich jetzt nicht vielleicht unbedingt die objektivste Stimme, sondern die wollen natürlich auch den Punkt für E-Fuels darstellen. Ist ihnen ja auch gegeben und sie verleugnen das ja nicht, allein durch den Namen schon. Aber die stellen eben auch dar, wo E-Fuels Sinn machen kann und wo es Potenzial gibt. Und eigentlich der Hauptpunkt ist, dass die sagen, hey, selbst die EU mit ihrem Optimistischen oder mit der Planung, dass man bis 2050 CO2-frei ist, selbst die sagen, dass es in Zukunft, also zum Beispiel bis 2040, war jetzt die Schätzung von der EU, noch immer 37% Verbrennerautos geben wird, 62% Verbrenner-LKWs,
ja.
83% Verbrennungsboote und 99% Verbrennungsflugzeuge.
Naja.
Und dann das alles innerhalb von 10 Jahren auf null zu bekommen, ist wahrscheinlich schon herausfordernd. Wahrscheinlich vielleicht bei Fahrzeugen machbar, dass man sagt, bis von 2040 bis 2050 sinkt es quasi auf null, abgesehen von den ganzen Oldtimern, die man da noch hat. Aber dass die LKWs und Schiffe und erst recht die Flugzeuge irgendwie da komplett elektrifiziert werden, das ist eigentlich unrealistisch.
Ja.
Und
selbst bei den Fahrzeugen stellt ja die Studie sehr klar raus, ja, wie ist das eigentlich mit den Rohstoffen, die für die Batterieproduktion benötigt werden. Wir haben diese Diskussion ja auch schon x-mal hier im Podcast geführt. Was ist mit den seltenen Erden? Was ist mit so Dingen wie Nickel und Lithium? Wo kommt es her? Zu welchem Preis? Und steht es überhaupt in ausreichender Menge zur Verfügung, um wirklich jetzt 100% von dem Straßenverkehr hier zu elektrifizieren oder auf Batterie eben halt umzustellen? Selbst wenn man möchte, ja, gelingt es eigentlich organisatorisch und bezüglich der Rohstoffe. Und das ist natürlich schon eine realistische und relevante Fragestellung, die da aufgemacht wird.
Ja, wobei, da kann man natürlich wieder sagen, das ist ja jetzt hier die E-Fuel Alliance, die sichtbare Argumente sucht. Und wenn du den chinesischen Batterieentwickler anschaust, der hat jetzt währenddem wir darüber gesprochen haben, dass es möglicherweise
ja, nicht geht.
Es gibt, hat er schon die nächste Batterie entwickelt in der Zeit.
Ja, genau.
Aber es ist natürlich der Fall, dass es jetzt nicht irgendwie so gegeben ist, und dass man sagt, jetzt Batterien stehen unbegrenzt zur Verfügung.
Ja.
Allerdings glaube ich, da wird es auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten viele technische Weiterentwicklungen geben. Und wenn man sich China anschaut, dann sieht es nicht so aus, als ob die jetzt aufhören, ihre Produktionskapazität noch weiter auszuweiten.
Ja.
Aber ja. Was halt schon der Fall ist, es werden Verbrenner existieren, es werden die weiterhin da sein, und gerade für diesen Schwerlastbedarf, Schiffe, Flugzeuge, da braucht man einfach einen Ersatz. Da wird man nicht drauf dann wechseln, dass man mit irgendwelchen Cityhoppern quasi und 5 Zwischenstopps nach Asien fliegt, weil man dann immer wieder laden muss. Ja, und da wird es auf jeden Fall einen hohen praktischen Nutzen haben.
Ja, genau. Ja, genau. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wie schaut es eigentlich mit den E-Fuels aus? Man kann sich ja beklagen, ja, es wird nicht genügend Batterien geben, weil die Rohstoffe knapp sind, oder es wird nicht genügend Wasserstoff, auch vielleicht in gasförmiger Form geben, weil die Erzeugungskapazität nicht hoch genug ist und so weiter und so fort. Aber wie schaut es eigentlich mit den E-Fuels aus? Ja, wird es davon eigentlich genug geben? Weil es ist uns ja auch nicht geholfen, weil man zwar auflistet, was alles nicht geht, aber dann nicht die Alternative parat hat. Aber zufällig hat die E-Fuels allein die Alternative parat, nämlich E-Fuels.
Genau.
Und die Zahlen, auf die E-Fuel Alliance da gekommen sind, wie viel oder welche Menge sozusagen an E-Fuels da in einigen Jahren bereitstehen könnten und wer die alles benutzen wird und kann, die ist schon durchaus beeindruckend, Johannes.
Ja, genau. Also allein für die EU sagen die, dass bis zu 200 Milliarden Liter an E-Fuels pro Jahr genutzt werden kann, um diese Mobilität zu dekarbonisieren. Also die existierenden oder halt ja, Verbrennungsmotoren basierende Mobilität zu dekarbonisieren. Und diese 200 Milliarden Liter könnten laut der Aussage von E-Fuel Alliance sehr einfach geliefert werden, ohne dass es zu irgendwelchen Verteilungskämpfen kommen muss oder dass man sagt, man muss hier Prioritäten setzen und der eine kriegt es und der andere kriegt es nicht, sondern die sagen, das ist möglich.
Ja.
Und also einerseits natürlich, die wollen das pushen, aber es ist ja nicht eine kleine Anzahl, also 200 Milliarden Liter an Benzin, das ist schon auch ein Wort, wo man gerade sagt, heutzutage gibt es halt wahrscheinlich Produktionskapazitäten von quasi null im Vergleich dazu. Also es gibt schon die ersten Projekte, aber sind natürlich weit, weit weg bei von irgend diesen großen Zahlen. Und dass man sagt, man kommt da bis 2040 zu diesem Potenzial von 200 Milliarden Litern, das ist schon ja eine Ansage.
Ja, genau. 2045 war das, glaube ich, wenn ich es richtig sehe.
14 Milliarden Liter ist da das Maximum.
Ja.
Und ich glaube, kurz nach 2040 erreicht man schon diese 200 Milliarden Liter. Ja. Dann gibt es so einen Top, wo es sich halt einpendelt und danach sinkt es wieder mit der Reduktion von dem Bestand an
Verbrennungsmotoren, genau. Genau, und dann natürlich die Frage, ja, wo soll denn diese gewaltige Menge an E-Fuels herkommen? Wie soll die entstehen und welche E-Fuels sind das jetzt konkret? Die Studie nennt schon eine angekündigte Zahl von mehr als 500 Wasserstoff- und E-Fuels-Projekten, die also schon in der Pipeline sind, die dann also, ja, sobald die dann sozusagen laufen und in Betrieb sind, dann eine große Menge an E-Fuels und Wasserstoff erzeugen sollen. Rund 300 von diesen mehr als 500 Projekten zielen tatsächlich auf die Herstellung von E-Fuels für den Verkehrssektor. Und rund 80% der angekündigten Projekte planen die Herstellung von E-Methanol als speziellem E-Fuel. Was auch damit zusammenhängt, weil natürlich das logischerweise halt ein sehr, sehr einfaches Molekül ist, logischerweise eben halt Methanol, und damit so im Endeffekt so ein Grundfuel letztendlich ist, was in verschiedenen Segmenten auch eingesetzt werden kann. Viele Motoren können damit umgehen. Man kann auch sogar noch andere Stoffe dann daraus noch erzeugen. Insofern so ein grundsätzlicher E-Fuel ist quasi immer E-Methanol und eben halt, wie gesagt, über 80% dieser angekündigten Projekte wollen also auf dieses E-Methanol-Pferd setzen und sollen dann entsprechend erzeugen. Und schon bis 2030 könnte die Produktionskapazität 20 Milliarden Liter tatsächlich betragen und ist also jetzt gar nicht so wenig. Wir haben ja vorhin gesagt, vor einigen Minuten, 2045 soll dieses Volumen von mehr als 200 Milliarden Litern erreicht werden. Aber die 20 Milliarden, die jetzt in dem relativ kurzfristigen Horizont bis 2030 da eben schon mal zu Buche schlagen sollen, die sind ja dann immerhin sowas wie 10% davon.
Ja, also extremes Wachstum steht da in der Branche bevor, wenn es halt so kommt, weil das sagt die natürlich auch die Studie, das Problem in gewisser Weise ist im Moment, dass gerade 6% von diesen 500 Projekten wirklich wieder diese finale Investitionsentscheidung erreicht haben und alle anderen sind noch weiterhin in dieser Evaluierungsphase und Abwartephase und da, das ist dann vielleicht auch der Haupthintergrund von dieser Studie, um mal zu sagen, der Politik zu sagen, hey, wir können da wirklich dazu beitragen, dass wir diese Klimaziele erreichen, gerade mit der existierenden Flotte. Aber ihr müsst uns auch helfen, dass diese Projekte in diese Investitionsentscheidung kommen, dadurch, dass einfach stabile politische Rahmenbedingungen entstehen. Ja. Weil letztendlich, das ist ja vielleicht der Hauptpunkt, dass diese ganzen Projekte keine Abnahmeverträge oder dass keine verlässlichen Abnahmeverträge, sagen wir so, bekommen, dass sich niemand drauf committen will, dass er wirklich da für die nächsten 5 oder 10 Jahre da das E-Fuel abnimmt, weil er halt sagt, ja, ich weiß ja gar nicht, was da alles kommt, welche Richtungsänderungen wieder in der Politik kommen, wie E-Fuel in Zukunft gehandelt wird. Wird es zum Beispiel genauso besteuert wie Benzin heute und ist dann irrsinnig teuer? Ja. Oder wird es dadurch, dass es CO2-neutral ist, vielleicht niedriger besteuert? Das sind alles so Sachen, die da eine Rolle spielen.
Ja. Ja, so eine Studie, die stellt natürlich dann normalerweise auch irgendwelche Forderungen auf quasi oder ruft eben dann zu Handlungen auf. Natürlich wird da gerne auch die Politik dann immer vor allem eben halt angerufen und irgendwelche Maßnahmen werden gefordert. So ist es auch hier. Dieser Aspekt der Planungssicherheit, der steht logischerweise auch hier im Vordergrund. Es ist ja nicht nur für die E-Fuels Alliance oder für die E-Fuels insgesamt, sondern auch für so viele verschiedene Branchen. Ja, wirklich dieser Fluch der letzten Jahre, dass sich die Randbedingungen so schnell ändern. Es geht mal in die eine Richtung und dann wieder in die andere Richtung und dann überlegt man sich es wieder anders. Es geht hin und her. Die politischen Richtungen, die schwanken gefühlt sehr stark hin und her. Die Ausschläge vom Pendel nach links und rechts, die werden so gefühlt etwas stärker. Und diese fehlende Planbarkeit, diese fehlende Sicherheit der Randbedingungen, die wird hier natürlich auch angeprangert und ist natürlich auch ein Grund, das haben wir ja auch schon öfter besprochen, Johannes, ein Grund, warum für viele von diesen Projekten diese FID, also die Investitionsentscheidung, nicht getroffen wird, weil man einfach diesen mittel- und langfristigen Planungshorizont nicht hat, weil man nicht weiß, ja, was überlegt sich der amerikanische Projekt, was überlegt sich der amerikanische Präsident nächstes Jahr wieder. Und das ist natürlich was man fordern kann, natürlich der Politik gegenüber, es möge sich verbessern, aber was natürlich auch die Politik nicht immer so ganz alleine auch nur in der Hand hat. Hier wird jetzt konkret gefördert, es soll doch höhere E-Fuel-Quoten geben, sodass man einen langfristigen Planungshorizont hat. Im Endeffekt eine ähnliche Diskussion, wie wir sie auf der Wasserstoffseite mit den Offtake-Agreements für Elektrolyseure ja schon öfter auch hatten. Es würde natürlich so einem Investitionsgeber, so einem Geldgeber extrem helfen und auch einem Betreiber von einem Elektrolyseur extrem helfen, wenn man einfach so langfristige Agreements hat, wie viel Wasserstoff oder wie viel von dem E-Fuel, von dem E-Methanol in unseren Fällen, in vielen Fällen, dann einfach da langfristig abgenommen wird. Und das ist natürlich eine schöne und sinnvolle Forderung. Hat niemand was dagegen, aber die Realität zeigt natürlich, so einfach ist es dann natürlich doch nicht, solche langfristigen Agreements dahin zu bekommen.
Ja. Was aber am Ende doch wirklich, oder es ist natürlich notwendig, dass es langfristig diese Agreements gibt, weil man natürlich auch nur mit dieser Langfristigkeit dann in diese Entwicklung geht und diese Produktionsanlagen für E-Fuels effizienter gestalten kann, sodass dann auch die Preise sinken. Weil im Moment ist halt auch der Liter E-Fuel extrem teuer, bis zu 5 Euro pro ja. Liter, kostet es einfach in der Produktion. Das ist jetzt noch keine Verteilung dabei, sondern einfach die Produktion. Wenn man es gut irgendwie hinbekommt und günstigen erneuerbaren Strom bekommt, dann kommt man da schon auf 2 Euro runter im Best Case. Aber selbst das ist natürlich noch ein Wort. Gut, im aktuellen Fall mit den Spritpreisen, wenn das steuerfrei wäre, dann wäre es sogar billiger. Aber ist es halt nicht. Und gleichzeitig kann man, oder zumindest von diesen Studien, die schätzen schon ab, dass man den Preis nochmal um einiges reduzieren kann, um dann bei Benzin und Diesel auf so Bereiche von 1 Euro bis 1,80 Euro zu kommen.
Ja.
Pro Liter natürlich. Und das wäre natürlich schon ein Bereich, wo man dann sagen kann, da könnte man mit einer reduzierten Besteuerung wirklich im kompetitiv sein zu den traditionellen Benzin und Diesel, die im Durchschnitt irgendwie Kosten von 50 bis 70 Cent pro Liter haben.
Ja.
Also da ist man gar nicht mehr so weit entfernt, gerade mit dem ganzen Steuerblock, der on top ist, sodass das dann, das natürlich ein bisschen teurer wird. Ja. Da könnten E-Fuel schon irgendwie mitspielen und man hätte natürlich den Vorteil, dass man dann dadurch den Wasserstoff-Offtake garantieren kann, weil die brauchen ja Wasserstoff. Und gleichzeitig würden die natürlich auch so einen Push geben für weitere erneuerbare Energien, weil, was ich auch interessant fand, das ist eigentlich wirklich der größte Kostenblock für die E-Fuels. Das sind nicht die Anlagenkosten, nicht die irgendwie CO2-Beschaffung oder sowas, sondern wirklich der Strom, der da reingeht in die Erstellung von den E-Fuels. Und da sind die natürlich extremst sensitiv, dass der so günstig wie möglich ist.
Ja, ich denke, wir haben die wichtigsten Aspekte mal wieder hier abgearbeitet. Hast du noch was auf deinem Zettel, was du loswerden möchtest?
Ja, also was mir natürlich aufgefallen ist, ist diese Liste an Firmen oder an, ja, genau, es ist nach Firmen, nicht nach Projekten sortiert, sondern die ihre Pläne haben für diese E-Fuel-Anlagen. Ich suche das gerade im Report hier. Was schon ziemlich interessant ist, weil da ist halt eigentlich irgendwie die Top, weiß nicht, 5, 6, 7 Firmen sind alle Chinesen, so gefühlt. Und unter diesen Top 20, 30, da sind schon wirklich viele Chinesen. Und es wird da auch erwähnt in der Studie, dass die halt gerade in der Mongolei und da in diesen Hochplateauebenen im Westen von China gerade Irrsinnsprojekte aufbauen, weil sie da halt extrem viel günstigen erneuerbaren Strom haben.
Ja.
Und ja, gleichzeitig natürlich CO2 und so weiter bekommen sie. Also da ist wirklich einiges an Aktivität vorhanden. Und da sieht man schon wieder irgendwie ein bisschen der nächste Bereich, wo die Möglichkeit ist halt, dass die Chinesen uns wieder davonlaufen, weil wir halt hier in der Diskussion verharren, ob es überhaupt moralisch gerechtfertigt ist.
Was wir es tun. Genau.
Und bis wir das entschieden haben, stehen dann da die großen Anlagen, die haben die Skaleneffekte und wir versuchen dann so Catch-up zu machen.
Naja.
Und das wird man sehen. Insofern denke ich schon, wir sollten das quasi neutral und unemotional diskutieren und schauen, wie können wir diese E-Fuels und zwar nutzen, gerade um halt wirklich den Luftverkehr zu dekarbonisieren. Ich glaube, da sind sie auf jeden Fall notwendig. Und natürlich auch notwendig in einer Menge und zu einem Preis, der das nicht zum absoluten Luxus werden lässt.
Ja. Wir verlinken euch natürlich wieder die entsprechende Studie, auch die Webseite der E-Fuel Alliance, sodass ihr euch da auch selbst ein Bild machen könnt, das alles nochmal in Ruhe nachlesen könnt. Und dann, wenn ihr das getan habt, dann tretet doch sehr gerne mit uns in Kontakt und nutzt dazu unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de und schaut doch gerne auf unserer Webseite vorbei www.hydrogenbar.de. Da findet ihr auch ein Kontaktformular, das ihr benutzen könnt, um mit uns in Kontakt zu treten, wenn ihr dann irgendwelche Fragen, Anmerkungen vielleicht zu dieser Studie, zur E-Fuels Alliance oder zu anderen Themen habt, dann nutzt doch gerne diese Möglichkeit, um mit uns in Kontakt zu treten. Und ansonsten, wir bedanken uns bei euch wieder mal fürs Zuhören, wie schon so viele Male vorher. Vielen Dank, dass ihr treue Hörer des Hydrogen Bar Podcasts seid. Und wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche, am nächsten Mittwoch wieder einschaltet.
Bis dahin, eine schöne Woche euch.
Macht's gut.